Jeder Spiele, der SN-Festspiel-Podcast.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Jeder Spiele, dem Festspiel-Podcast der Salzburger Nachrichten, der in dieser Spielzeit unter dem Titel Festspielgespräche ohne Kostüm und Maske stattfindet. Heute dürfen wir zu Gast sein bei Lukas Kreppatz, hier im Büro des kaufmännischen Direktors bei den Salzburger Festspielen. Wir, das sind die Kulturressortleiterin der Salzburger Nachrichten, Hedwig Kainberger, und meine Wenigkeit, Marco Riebler. Herr Kreppatz, wir hören im Hintergrund eine Probe, einen Gesang. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir hören hier schräg über den Hof das Einsingen für den Falstaff, der in wenigen Stunden im Großen Haus stattfinden wird.
Sie blicken von Ihrem Büro in den Innenhof sozusagen, hin zu den Werkstätten. Schauen Sie da oftmals runter. Wie geht es Ihnen hier in Ihrer Büroräumlichkeit?
Naja, ich schaue tatsächlich manchmal runter, wenn ich mit meinem Handy einen besseren Empfang brauche. Dann muss ich nämlich zum Fenster gehen und schaue dann in den Hof, der ja gerade während der Festspiele sehr betriebsam ist. Das ist der Hof, muss man sich so vorstellen. Frontal sind die Werkstätten und das Bühnenhaus und auf der rechten Seite sind die Garderoben, die Künstlerinnen-Garderoben, die Schneidereien etc. Das ist immer schön, wenn man da runterschaut und dann einmal kurz runterrufen kann, hallo und wie geht's? Und ja, also man hat dort einen guten Überblick, weil es ja eigentlich der einzige Ort im ganzen Festspielbezirk ist, hinter der Fassade, wo sich alle in der freien Luft treffen können.
Jetzt sind wir mitten im August, mitten in der Spielzeit. Lässt sich schon so eine Art Resümee ziehen? Wie läuft der Verkauf? Wie war es bis jetzt? Wie steht es mit den Zahlen?
Resümee sicher nicht. Dafür sind wir einfach noch mitten drinnen. 2 Wochen haben wir noch. Und auch wenn die Opernproduktionen ja jetzt alle Premiere gefeiert haben, so haben wir noch 2 konzertante Opernproduktionen, die erst noch Premiere feiern. Wir haben 2 Schauspiel- bzw. Tanzproduktionen, die in dieser Woche noch zur Premiere kommen. Und eigentlich haben wir gerade im Konzert fast jeden Tag Premieren, weil wir so ein reichhaltiges Konzertangebot haben, dass man eigentlich erst am 31. so richtig Resümee ziehen kann. Aber also Zwischenbilanz des Kaufmanns. Nein, es läuft fantastisch, sowohl künstlerisch, diese Erlebnisse, die sich hier bieten über die letzten Wochen von den Konzerten, dass eines noch besser ist als das andere, also was da dem Florian Wiegand gelungen ist, das ist wirklich toll. In welchem Festival gibt es sonst ein Programm, in dem 3 Solosonaten für Violine, Bratsche und Cello zur Aufführung kommen von 3 absolut fantastischen Interpreten. Und das ist sozusagen künstlerisch. So, jetzt hören wir auch im Hintergrund die Flex von der Schlosserei. das ist die künstlerische Bilanz, die wirklich sehr beglückend ist. Und auch kaufmännisch ist es so, dass die Nachfrage so groß ist wie vor der Pandemie. Und man merkt es auch atmosphärisch. Wir haben wieder eine Stadt, die wirklich Festspiele atmet. Und wenn man so durch die Stadt geht, dann wird man an jeder Ecke angesprochen darüber, ja, wie war das, wie war jenes. Durchaus polarisierend teilweise, aber das ist schön. Es wird diskutiert über die Kunst, es wird geredet über die Festspiele und alle genießen diesen Festspielsommer.
Sie sind ja ein vorsichtiger Kaufmann, wie sich gehört für Ihr Amt. Sie haben immer eine Budgetzahl für den Kartenverkauf. Haben Sie die schon erreicht? Das heißt, wird jetzt oder vielleicht schon seit 1-2 Wochen schon über Budget verkauft?
Ja, wir haben tatsächlich das Budgetziel erreicht. Und alles, was jetzt erlöst wird, hilft uns, den Rückgriff auf Programmrücklagen zu verringern. Man muss sich das so vorstellen, 45% unseres Budgets sind ja durch den Kartenverkauf gedeckt. Das ist zwischen 26 und 30 Millionen Euro, je nach Jahr, je nach Programm, das angeboten wird, je nach Kartenanzahl, die aufgelegt werden. Und da kann man schnell rechnen. 1% Auslastung auf oder ab bedeutet bereits also 260.000 Euro bis 300.000 Euro Unterschied. Das sind natürlich Zahlen, wo man als vorsichtiger Kaufmann, wie Sie es genannt haben, auch tatsächlich frühzeitig einen guten Ausgleich machen muss zwischen, wir gehen ambitioniert in die Planung rein, weil wir ein gutes Programm ermöglichen wollen, aber gehen nicht zu ambitioniert rein, weil wir nicht das Risiko zu stark erhöhen wollen. Also, und das noch dazu im Festspielbetrieb, wo man ja anders als im Repertoirebetrieb dazwischen nicht mehr gegensteuern kann. Also man kann mehr Marketingmaßnahmen setzen etc., aber ich kann das Programm nicht mehr ändern. Normalerweise im Repertoiretheater kann ich versuchen, manche Vorstellungen, die nicht so gut gehen, durch wirkliche Kassenschlager zu ersetzen. Das geht bei den Festspielen nicht.
Also Budget erreicht heißt ja im Grunde, dass Sie im grünen Bereich sind und auf jeden Fall einmal kein Defizit im Voranschlag ausweisen müssen. Also das heißt, das ist einmal ein solides, gutes Sommerergebnis. Für welche Aufführungen haben Sie denn bisher das größte Publikumsinteresse gehabt?
Ja, von Anfang an ausverkauft waren der Jedermann, der Figaro, Orfeo und Macbeth und auch viele Konzerte, insbesondere die Mozart-Matineen, aber auch andere der fast 100 Konzerte, die wir anbieten. Und wir merken, dass wir jetzt während des Sommers, und das ist bei uns immer so gewesen, so zwischen 5% und 10% unserer Karten noch verkaufen. Also gerade jetzt die griechische Passion, die ein fulminanter Erfolg war und die künstlerisch so wahnsinnig gut ist, merken wir, dass jeden Tag hier die Nachfrage steigt nach den noch verbleibenden Vorstellungen. Man kann es richtig sehen, in jeder Statistik, die man pro Tag hat, gehen die Zahlen runter, was es noch an verfügbaren Restkarten gibt.
Es gibt allerdings auch vor allem für Figaro und für Falstaff ziemliche Verrisse in den Medien. Merken Sie das am Publikumsinteresse?
Werden Karten zurückgegeben? Nein, gar nicht. Ich sage immer, was wirklich bedauerlich wäre, ist, wenn die Produktion lau besprochen wird oder auch beim Publikum lau ankommt. Eine Produktion, die kontrovers diskutiert wird, eine Produktion, die auch ein bisschen provoziert, ist aus kaufmännischer Sicht so, dass sie eigentlich mehr nachgefragt wird. Und das ist ja auch der Figaro und auch der Falstaff wurden ja auch sehr kontrovers besprochen. Also sowohl negativ, aber auch sehr positiv. Ja, so soll es sein.
Wie viele Restkarten hat eigentlich der kaufmännische Direktor so in seiner Schublade, um diverse Anfragen, die am Handy so eintrudeln, zu befriedigen?
Gar keine. Ich habe überhaupt keine Restkarten bei mir, weder in der Schublade noch sonst wo. Wir sind schon längst digitalisiert. Wir verkaufen über 80% unserer Karten als digitale Tickets mittlerweile, alles online. Und wenn bei mir dann Anfragen kommen, dann muss ich leider immer sagen, ja, ich bin nicht die Außenstelle des Kartenbüros. Fragen Sie doch bitte im Kartenbüro nach. Aber es gibt einen Hinweis, den ich immer gebe. Schauen Sie vor allem kurzfristig noch einmal am selben Tag rein ins Internet. Es sind immer die aktuell verfügbaren Karten im Internet. Das kann sich von einer Minute auf die andere verändern, weil wir auch unseren Kunden das Angebot geben, dass man in Kommission Karten zurückgeben kann. Das heißt, man gibt die Karten in Kommission, zahlt dafür Kommissionsgebühr, aber wenn es einen Käufer gibt, der die dann abnimmt, dann bekommt man den Kartenpreis zurückgezahlt.
Bleiben wir gleich beim Thema Kartenpreise. Sie haben ja von 2022 auf 2023 die Kartenpreise nur in den höheren Kategorien erhöht, um die Inflation angepasst, auch nicht ganz um den Inflationsbetrag. Wie schaut es für das nächste Jahr aus? Lässt sich hier schon eine Prognose abbilden? Muss man die gesamten Preise erhöhen, um mit der Teuerung zurechtzukommen?
Ja, also wir waren deutlich unter der Inflation bei der Anpassung. Also im Schnitt haben wir die obersten Kategorien um 3% erhöht. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr eine Inflation von 6,8%, dieses Jahr sogar noch mehr. Wir hoffen alle, glaube ich, darauf, dass endlich die Inflation zurückgeht. Sie geht auch leicht zurück, aber viel langsamer, als eigentlich alle erwartet haben. Und für nächstes Jahr werden wir auch die Preise leicht anheben müssen. Diesmal im mittleren Bereich, aber sehr, sehr moderat. Uns ist es wirklich wichtig, dass wir die unteren Kategorien leistbar lassen. Das heißt, dass weiterhin 50% unserer Karten, und das sind über 100.000 Karten, zwischen 5 und 110 Euro kosten.
Was heißt moderat?
Moderat heißt auch wieder in so einer Größenordnung von 2-3%.
Aber jetzt die schnelle Milchmädchenrechnung. Sie haben Preiserhöhungen von 2-3%, die nur partiell, wie Sie sagen, also nur in einem Teil der gesamten Karten. Das heißt, Sie kommen auf einen Schnitt der Erhöhung, der geringer ist, haben gleichzeitig eine Inflationsrate von 7% oder 8% pro Jahr. Wie geht sich das aus? Also ja. Das heißt, Ihnen fehlt ja irgendwo ein beträchtlicher Teil, also mindestens 5% der gesamten Karteneinnahmen.
Ja, dadurch, dass wir uns zu 75% eine Eigenwirtschaftlichkeit von 75% haben, ist es ja so, dass wir 75% der kompletten Aufwände, die Inflation auch selber tragen müssten, auch wenn die Investitionen der öffentlichen Hand komplett valorisiert werden würden.
Das ist eine Riesen,
was nicht der Fall ist. In diesem Jahr haben wir keine Erhöhung bekommen. Wir verhandeln mit der öffentlichen Hand gerade darüber, dass im nächsten Jahr sehr wohl eine Erhöhung dieser Basisfinanzierung stattfindet, weil es sich anders einfach nicht mehr ausgeht. Wir haben in 2 Jahren allein Personalkostensteigerungen in einer Höhe, die wir normalerweise in 5 Jahren haben. Und das kann man nicht über erhöhte Sponsoring und erhöhte Preise allein einnehmen. Vor allem sind wir ja bereits auf einem relativ hohen Preisniveau. Und da muss man sehr schlau damit umgehen, weil wir gehen auch in eine Phase, die ja rezessiv ist. Das heißt, wo sich der wirtschaftliche Ausblick auch etwas verdüstert. Und in dieser für manche Leute doch sehr beunruhigenden Lage, mit Preisanpassungen zu arbeiten, kann auch sehr gefährlich sein.
Und aber das heißt zum Beispiel, eine Oper weniger, Programm reduzieren.
Wir arbeiten damit, dass wir entsprechend auch mit unserer Programmplanung so umgehen, dass wir die Finanzierung sicherstellen können. Es geht um Wiederaufnahmen, es geht um die Anzahl und das Ansetzen welcher Vorstellung in welchem Saal. Man kann durch eine sehr auch wirtschaftlich und kaufmännisch sehr gute Planung viel davon wettmachen, was sonst eben nur durch Erhöhung von Einnahmen, von Preisen etc. erfolgt werden.
Haben Sie eigentlich bei den Karteneinnahmen reale Einbußen infolge der Inflation? Mhm. Und einer geringen oder, wie Sie sagen, moderaten Anpassung, würde ich schätzen, haben Sie reale Einbußen von 5% per anno ungefähr. Mhm. Wie schaut das aus bei den Sponsoren? Sind die Sponsorenbeiträge inflationsgebunden oder valorisiert?
Die sind mit fixen Valorisierungen versehen. Also die steigen tatsächlich über die Jahre, aber das ist je nach Vertrag unterschiedlich. Das ist eine Verhandlungssache. Normalerweise sind diese Verträge jetzt nicht mit einem normalen Passus nach einem Verbraucherpreisindex an einen Verbraucherpreisindex gebunden. Aber zu dem Thema Einbußen. Wir arbeiten mit Deckungsbeiträgen. Das heißt, es werden alle Aufwände in einer Produktion den möglichen Erträgen einer Produktion gegenübergestellt. Und die Frage ist dann, wie hoch kann der Deckungsbeitrag für den Gesamtbetrieb sein? Und in dieser Betrachtungsweise schaut das Ganze dann anders aus. Also das meinte ich mit kaufmännisch guter Planung zu schauen, eben wie kann man, welche Produktionen kann man ansetzen, in denen das Verhältnis von Aufwand und Ertrag so ist, dass die Deckungsbeiträge auch stimmen.
Aber das heißt, man gönnt sich das Besondere, man gönnt sich auch eine Produktion, die vielleicht weniger an Break-Even
übrig lässt? Auf jeden Fall, das ist immer eine Mischkalkulation. Das ist auch mir als Kaufmann extrem wichtig. Wir gehen hier nicht auf Erlösmaximierung, sondern wir agieren hier so, dass wir möglichst interessantes, relevantes Programm ermöglichen. Und da ist es klar, dass eine moderne Oper natürlich einen anderen Deckungsbeitrag einspielt als der Figaro. Mhm. Aber es ist wesentlich, dass diese Werke hier bei den Festspielen zur Aufführung kommen können. Und es ist wesentlich, dass es zeitgenössische Werke wie diese ganze Reihe Zeit mit Ligeti, eine wunderbare Reihe, also was ich in diesen Konzerten alles erleben durfte und was unser Publikum dort erleben durfte, das ist auch einzigartig für Salzburg. Hier geht es um die programmatischen Linien, um die Dramaturgie und um ein möglichst gutes Programm, wo man dann schaut, okay, wie bekommen wir das auch kaufmännisch entsprechend.
Noch zum Thema Inflation und Subventionen, wenn man so 5, 6, 7 Jahre, also mittelfristig, sich den Zeitbogen anschaut. Sie haben ja für die Zeit der Pandemie eine außerordentliche Erhöhung bekommen. Mhm. Es gab ja auch eine außerordentliche Erhöhung zum 100-Jahr-Jubiläum, die aber beibehalten wurde in den Folgejahren. Was ergibt sich da für ein Bild der Subventionen in Relation zur Inflation? Haben die einigermaßen mitgehalten aufgrund dieser Sonderzuwendungen oder auch nicht?
Die Sonderzuwendung war 2020 und 2021, weil wir in diesen beiden Jahren ja unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Wir konnten ja in 2020 einen Teil des Jubiläums feiern und haben viele Produktionen, die in 2020 nicht stattfinden konnten, dann nach 2021 verschoben und sozusagen gesagt, wir feiern einfach ein Jahr weiter. Und in 2022 ist ich rede hier lieber von Investitionen. Wenn man sich nämlich die Wertschöpfung der Festspiele anschaut, dann ist es eine Investition in diesen Betrieb. Ist diese Abgangsdeckung oder diese Investition der öffentlichen Hand wieder zurückgegangen, wenngleich nicht auf das Niveau von 2019, sondern etwas höher. Also Inflation, es war auf jeden Fall deutlich unter der Inflation der letzten Jahre.
Sie haben schon angesprochen, die steigenden Personalkosten. Das ist aber nur die eine Seite. Es herrscht auch Personalmangel bei den Festspielen ab und an, vor allem im technischen Bereich. Wie geht man damit um, eine plötzlich neue Lage?
Ja, es ist eine neue Lage, aber die Situation hat sich vom letzten Jahr auf dieses Jahr wesentlich geändert. Wir haben dieses Jahr den Großteil der Positionen und der ausgeschriebenen Stellen besetzen können. Und wir merken das bei den wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele wollen hier einfach arbeiten, weil man sieht, was man erzielen kann gemeinsam, was man gemeinsam ermöglichen kann, was man gemeinsam schaffen kann. Und das gibt doch sehr viel Sinn, diese Arbeit hier. Und ich glaube, dass wir deswegen in einer außerordentlich guten Situation sind. Aber selbstverständlich beschäftigen wir uns schon die ganze Zeit damit. Wie schaut eigentlich der Arbeitsmarkt aus in den nächsten 5 Jahren? Wie müssen wir die Abteilungen, in denen auch bei uns in den nächsten 5 Jahren sehr viele verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pension gehen werden, in der viel Expertise dann entsprechend auch nicht mehr im Haus sein wird, wie können wir diesen Übergang richtig gestalten? Wir hatten gerade heute ein gutes Gespräch in diese Richtung, in einer Abteilung. Also mich wundert auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, wenn viele Politiker auch, aber überhaupt viele Wirtschaftstreibende so tun, als wäre das auf einmal überraschend, dass es hier einen Umbruch gibt. Man muss sich nur die Bevölkerungspyramide anschauen. Die Babyboomer-Generation geht in den nächsten 5 Jahren in Pension und die nächsten Generationen sind deutlich schmaler, sind deutlich kleiner. Dass das dazu führt, dass weniger Personen, die im arbeitsfähigen Alter sind, hier auch zur Auswahl stehen, ist eigentlich natürlich, vor allem wenn man eine Immigrationspolitik fährt, wie sie Österreich in den letzten, fast Jahrzehnten gefahren hat.
Und wie sehen Sie so die künftigen Arbeitsbedingungen bei den Salzburger Festspielen? 32-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche,
Nein, die
wie
Frage
möchten Sie
stellt
attraktiv
sich,
bleiben?
Also die Frage stellt sich ja gar nicht. Also wir haben natürlich dadurch, dass wir im Sommer sind, kein Sommerurlaub im Juli und August. Wir haben im Sommer irrsinnig viele und lange Tage. Wir haben also in dieser Zeit gerade eigentlich Voraussetzungen, wo jeder sagen würde, oh mein Gott, wie soll denn das gehen? Aber wir merken, dass das gar nicht das Relevante ist. Die relevante Bedingung oder die relevante Frage ist, welche Aufgabe gebe ich allen die Festspiele, die bei den Festspielen arbeiten, und was können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam schaffen? Je mehr potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, was man gemeinsam machen kann und was man gemeinsam weiterbewegen kann, umso mehr Motivation gibt es. Wir haben ein hochmotiviertes Team und das macht eine riesen Freude, dazu zu sehen, Teil zu sein und Teil dieser Festspielerinnen-Gemeinschaft zu sein.
Noch ein Thema, was Preissteigerungen, Inflation betrifft, die Baukosten für die große Sanierung und den Ausbau der Festspielhäuser. Was zeichnet sich da ab? Was haben da die Kostensteigerungen bisher schon ausgelöst?
Ja, wir sind mit unserem Projekt Festspielbezirk 2030 ja 2018 bereits gestartet. Haben damals eine Machbarkeitsstudie mit der BIK gemacht und vielen zusätzlichen Gutachtern. Das heißt, es gibt einen Kostenrahmen aus dem Jahr 2019 mit Preisbasis Juni 2019. Das war vor den multiplen Krisen, die wir alle bereits hinter uns haben, die wir teilweise bewältigt haben, beziehungsweise in denen wir jetzt noch uns befinden. Und deswegen gab es damals eine Schätzung, dass von 2019 bis zum Ende der Bauzeit jedes Jahr 3% Baukostensteigerung sein wird. Ja, mit den ganzen Krisen, insbesondere natürlich der Pandemie, der entsprechenden Energiekrise und der jetzigen hohen Inflation, mit den Nachholeffekten ja auch, dass sich das jetzt erst nachträglich in den Löhnen und in den Personalkosten niederschlägt, mit denen ist bereits jetzt die komplette Valorisierungsreserve, die damals berechnet worden ist, ausgeschöpft. Derzeit ist nicht prognostizierbar, wie sich diese Preissteigerungen und Kostensteigerungen weiterentwickeln werden. Wir arbeiten also auch hier so, wie wir es eigentlich seit der Pandemie machen, in Szenarien. Wir haben bereits in der Zielplanungsphase das Projekt in einigen Bereichen redimensioniert und haben vom Kuratorium den Auftrag, entsprechende Bereiche auszuarbeiten, sowohl in der Vorentwurfs- als auch in der Entwurfsphase, die, falls die ökonomischen Rahmenbedingungen sich weiter so schlecht entwickeln, dann nicht in diesem Projekt realisiert werden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in einem separaten Projekt etc. Und wir hoffen allerdings darauf, dass wir bei der Ausschreibung dann, da wird der Preis gemacht, bei der Ausschreibung der Leistungen deutlich mehr Wettbewerb in der Bauindustrie haben, in der Bauwirtschaft haben, als es noch in den letzten Jahren war, beziehungsweise jetzt gerade noch ist. Es zeichnet sich ja gerade in der Bauindustrie auch eine sehr rezessive Phase ab. Und da wird der Wettbewerb wieder stärker und daher auch der Preisdruck für die Unternehmen.
Wann werdet ihr die ersten Ausschreibungen haben?
Wir starten mit dem Hohlraum, mit der Hohlraumherstellung im Herbst 2025 und mit der Sanierung des großen Hauses im Herbst 2026 nach den Festspielen und im Herbst 2024 als Auftakt für das Großprojekt ja mit der Herstellung des Festspielzentrums. Das heißt, die Ausschreibungen werden 2024 fürs Festspielzentrum starten, 2025 für die Hohlraumherstellung und dann Ende 2025 für das Großprojekt.
Und wann wird das Festspielzentrum am Karajanplatz fertig sein, als erste Etappe dieser großen Projekte?
Für den Sommer 2026. Mhm.
Ein Thema ist natürlich die Finanzierung. Sie haben es gesagt, die Projektierung stammt aus einer Zeit, wo wir noch in einer Nullzinsphase fast waren. Was heißt das jetzt, die steigenden Kosten für den Fremdkapitalzinsen?
Wir bauen hier nicht auf Fremdfinanzierung aktuell, sondern wir haben ja eine Zusage der öffentlichen Hand über 335 Millionen Euro aktuell und werden versuchen, das Ganze so abzurufen, dass wir auf eine Fremdfinanzierung verzichten können.
Thema Denkmalschutz. Sind ja in dem ganzen Bauprojekt zwei Bereiche, wo es relevant wird. Das eine ist die Erhöhung des großen Hauses und das zweite ist Neutor. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Sei es mit dem Denkmalamt, sei es mit den Salzburger Gremien für Altstadterhaltung, sei es mit ICOMOS.
Wir legen größten Wert darauf, dass dieses Projekt mitten im UNESCO-Welterbe mit allen von Ihnen genannten Gremien gemeinsam entwickelt wird. Deswegen haben wir sowohl von ICOMOS als auch die Sachverständigenkommission der Altstadterhaltung und vom Bundesdenkmalamt uns entsprechende Rahmenbedingungen ausarbeiten lassen, die dann im Gemeinderat 2021 im Dezember mit nur einer Gegenstimme als städtebauliche Rahmenbedingungen beschlossen wurden und in den Wettbewerb in die Auslobung Eingang gefunden haben. Das heißt, die sind Grundlage für den gesamten Wettbewerb gewesen. Und wir haben die Gremien eingeladen, beratend in der Auswahljury, also in der Wettbewerbsjury, teilzunehmen, um ihre Expertise mit einfließen lassen zu können und um die Jury zu beraten, welche Wettbewerbsentwürfe gehen gar nicht, welche gehen mit Überarbeitungen etc. Und wir sind auch jetzt in der Zielplanungsphase auf die einzelnen Gremien zugegangen und haben sie eingeladen, haben dort das Projekt vorgestellt, die Weiterentwicklungen vorgestellt und sind dort im Austausch, um bis hin zur fertigen Planung, wenn ja entsprechend das Projekt, die Planung bewilligt werden muss, auch auf diesem Weg hin einen möglichst guten Austausch und einen möglichst guten Kompromiss zwischen den vielen Anforderungen an dieses Projekt zu erzielen. Und Kompromiss meine ich im besten Sinne. Also oft ist ja der Kompromiss verschrien als fauler Kompromiss. Ein Kompromiss ist das bestmögliche Ergebnis in jeder Verhandlung, wo nämlich sich jeder auf den anderen zubewegen muss und trotzdem von seinem Standpunkt so viel erhalten kann, dass man damit zufrieden ist.
Sie haben ja über das Projekt auch in Ausstellungen informiert, die hier im Haus waren oder im Architekturzentrum. Wo kann man sich denn heute drüber informieren, wenn man Details wissen möchte?
Wir haben eine eigene Homepage, festspielbezirk2030.at. Wir informieren regelmäßig. Wir haben für den Herbst bereits eine neue Informationskampagne geplant. Darüber kann ich aber noch nichts erzählen. Wir starten im Herbst mit den Probebohrungen am Mönchsberg, um entsprechend das Gestein zu analysieren und mehr Erkenntnisse noch für den Planungsprozess zu bekommen. Und wir informieren eigentlich regelmäßig in Veranstaltungen, in Vorträgen etc. Ich möchte nur, weil Sie das erwähnt haben, Aufstockung des großen Hauses, das ist ja gar nicht der Fall. Es gibt in diesem Projekt drei Bestandteile. Der erste ist die Sanierung des gesamten Festspielbezirks, und zwar aus den unterschiedlichen Bauepochen. Dieser Festspielbezirk ist ja über 100 Jahre entwickelt worden, von 1924 bis 2013 mit dem Dach der Felsenreitschule, der letzte Baustein. Das heißt, wir haben Gebäude, vor allem das Bühnenhaus des jetzigen Haus für Mozart, das noch aus den 30er Jahren kommt und seitdem nie substanziell saniert werden konnte. Das große Haus aus 1960 und dazu auch der Werkstättentrakt aus 1960. Wir müssen dort die komplette Haustechnik sanieren. Die ist einfach am Ende des Lebenszyklus angekommen. Die kann so nicht weiter betrieben werden, muss ausgetauscht werden. Wir müssen auch im Sinne der Nachhaltigkeit diesen gesamten Komplex thermisch sanieren. Wir müssen schauen, was können wir tun, damit wir mit diesem Projekt auch einen entsprechend positiven Beitrag für die Zukunft dieser Stadt, dieses Landes und dieser Welt eigentlich erzielen können. Und wir müssen als zweiten Aspekt die Bühnen erneuern. Die sind auch aus den 60er Jahren, die bühnentechnischen Anlagen. Wir haben noch im Großen Haus 120 Handkonterzüge, die durch Elektrozüge ersetzt werden. Auch das im Hinblick auf die Fragestellungen, die wir davor diskutiert haben. Wie können wir als Betrieb eigentlich attraktiv bleiben für die weniger werdenden Fachkräfte? Und deswegen ist der dritte Aspekt so wesentlich, nämlich die Erweiterung der Arbeitsräume. Zum ersten Mal in dieser 100-jährigen Baugeschichte stehen die Arbeitsräume all derjenigen im Zentrum, die Festspiele erst ermöglichen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, diese Erweiterung findet genau hier vor unserem Fenster statt, nämlich an dem Ort des derzeitigen Werkstättentrakts. Hier entsteht ein neues Werkstättengebäude, also in zweiter Reihe, hinter der Fassade, die man von der Hofstallgasse sieht, entsteht dahinter ein Werkstättengebäude, das ein Stockwerk höher ist als das jetzige Werkstättengebäude. Das ist deutlich niedriger als der Bühnenturm des Großen Hauses. Es ist deutlich niedriger als der Bühnenturm des Haus für Mozart. Und das waren ja auch die Parameter, die vorgegeben waren, die Hochpunkte. Bühnenturm, Großes Haus, Bühnenturm, Haus für Mozart müssen erhalten bleiben. Und ich bin da sehr glücklich darüber, dass wir mit dem Architekturbüro Jabonek und Palfi solche Experten am Start haben, die gerade mit Bestand so unglaublich gut umgehen können. Dieses Werkstättengebäude wird sich in den gesamten Festspielbezirk sehr gut einfügen und wird trotzdem gleichzeitig ein Beitrag zur zeitgenössischen Baukultur sein. Also diesen Spagat zu schaffen zwischen Bestand erhalten, unser Erbe erhalten und trotzdem das weiterzuentwickeln, das ist uns ein großes Anliegen und ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird.
Gehört zu dieser Weiterentwicklung auch eine Verkehrsberuhigung im Festspielbezirk? Ich spreche auch die Sperre des Neutors an.
Gehört nicht dazu. Aber ich habe ja selber, Sie haben selber davon berichtet, ich habe mich gefreut, dass es eigentlich fast unisono mittlerweile auch in der Politik die Bereitschaft gibt, darüber nachzudenken. Weil ich glaube, dass die Altstadt sowohl in unserem Projekt deutlich aufgewertet wird, indem wir die Logistikachse vom Neutor hinter die Gebäude verlegen, also in den Berg verlegen für den Schwerverkehr, für unsere Anlieferungen etc. Aber dass es auch noch mehr Potenzial in dieser Stadt gibt, wenn hier die Plätze, die derzeit durch den Verkehr zerschnitten werden, wieder der Bevölkerung zurückgeschenkt werden können.
Die Präsidentin Christina Hammer hat vor kurzem dafür plädiert, für eine Verkehrsberuhigung am Karianplatz und Sigmundsplatz. Teilt sie die Ansicht oder ist es sogar Ansicht des Direktoriums?
Das ist Ansicht des gesamten Direktoriums. Es gab ja schon die Pläne dafür. Also die Vizebürgermeisterin hat ja im letzten Jahr bereits einen Bürgerbeteiligungsprozess gestartet, in dem es erste Pläne für eine Verkehrsberuhigung gab und gibt. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was da jetzt der Stand der politischen Diskussion ist, aber ich gehe davon aus, dass das auch weiter entwickelt wird.
Wenn die kommt, könnten Sie sich vorstellen, das Portal von Fischer von Erlach auch als Eingang ins Große Haus zu öffnen?
Wir planen in diesem Projekt Festspielbezirk tatsächlich einen weiteren Eingang von der Seite des Karianplatzes. Mhm. Aber so, dass es auch ein entsprechendes Foyer mit den Vorrichtungen gibt, dann auch Kartenkontrollen etc. durchführen zu können. Weil direkt durch dieses wunderbare Portal reinzugehen, da dann dahinter entsprechende Maßnahmen umzusetzen, finde ich nicht so attraktiv. Ich finde es eigentlich schön, wenn man vor diesem Portal steht, drinnen im Pausenraum und da rausschauen kann auf die Pferdeschwemme. Das ist ein wunderbarer Blick.
gehe nochmal zurück zur Festspielpräsidentin.
Ja.
Es ist ja die zweite Amtszeit der Präsidentin, der zweite Sommer. Wie geht es dem kaufmännischen Direktor mit der noch neuen Präsidentin? Schätzen Sie sie ein, dass sie jetzt wirklich angekommen ist in Salzburg?
Das glaube ich schon, ja. Also sie ist angekommen, sie ist hier die Präsidentin und wir haben in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gut definiert, wer welchen Bereich umsetzt, wer welche Projekte verantwortet und ja, ich glaube.
Das heißt, die Zusammenarbeit ist gut, weil sie gut aufgeteilt ist?
Die Zusammenarbeit ist gut, weil jeder seine Kompetenzen dort einsetzen kann, wo er sie am besten auch hat.
Bleiben wir kurz bei der Festspielpräsidentin. Sie sind seit 2017 kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele. Man fragt sich, wo geht's hin beim Herrn Lukas Greppertz? Ist vielleicht auch mal die Intendanz ein Thema für Sie?
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin mit meiner Position sehr zufrieden. Ich mache diese Aufgabe und diese Rolle mit großer Hingabe. Und es gibt so viele Herausforderungen noch in dieser Position, in meinem Aufgabengebiet, dass ich damit gut beschäftigt bin, um mir nicht Gedanken machen zu müssen, in welche andere Richtung würde ich denn lieber gehen.
Sie würden gern 2032 den erneuerten Festspielbezirk als kaufmännischer Direktor eröffnen?
Das liegt nicht in meiner Hand. Mein Vertrag geht jetzt mal bis Ende März 2027, aber ich bin eigentlich jemand, der die Projekte, die er sich vornimmt und die er beginnt, auch zu Ende führt. Also wenn der Wunsch da ist, dann werde ich dafür bereitstehen.
Sie werden natürlich als Mitgestalter des neuen Festspielbezirks in die Historie eingehen. Ist das etwas, was Sie ruhig schlafen lässt oder kommt in Ihren Nächten auch ab und an das neue Festspielhaus vor?
Nein, ich bin mir auch nicht sicher, ob in die Historie eingehen. Es geht hier darum, dass ein ganzes Team hier im Festspielhaus daran arbeitet, die Festspielhäuser und die Infrastruktur nicht nur für die Festspiele, sondern für das komplette kulturelle Leben in Salzburg und in Österreich zukunftssicher zu machen. Und wenn uns das gelingt bis 2032, dann bin ich sehr zufrieden. Aber ich habe eigentlich einen sehr guten Schlaf. Mich beschäftigen diese Fragestellungen im Schlaf weniger. Im Unterbewusstsein schon, das haben wir ja alle. Man prozessiert weiter, man überlegt weiter. In der Früh hat man auf einmal den Einfall, wie man das jetzt angehen könnte, wie man ein bestimmtes Thema vielleicht doch lösen könnte. Aber nicht so, dass ich in der Nacht aufwache und mir denke, oh, wie kriege ich denn das durch oder wie können wir denn das angehen?
Wenn man sich Kulturprojekte in anderen europäischen Städten ansieht und Umbauten ansieht, gab es ja die ein oder andere Kostenexplosion. Was ist Ihr Regelwerk, Ihre Mechanik, damit es bei diesem Projekt zu dieser enormen Kostenexplosion nicht kommt?
Ja, wir haben erstens einmal einen anderen Ansatz gewählt, nämlich, dass wir zuerst diese Machbarkeitsstudie durchgeführt haben. Wir wissen jetzt, dass wir die Preissteigerungen haben, aber ich mache da als Kaufmann einen großen Unterschied. Preissteigerungen sind nicht Kostenexplosionen, weil mit den Preissteigerungen verbaue ich keinen einzigen Nagel mehr, mache ich keine weitere Schraube irgendwo rein, sondern da geht es einfach um die Preisentwicklungen am Markt. Aber wir arbeiten, wie schon davor gesagt, eben mit verschiedenen Szenarien. Also wir schauen, wie können wir das zur Verfügung stehende Budget so einhalten, dass wir auch in Zukunft entsprechende Einschnitte, die wir jetzt vornehmen müssen, halt nachziehen können und nicht durch die Einschränkung von Qualitäten etwas neu schaffen, was man danach nie mehr wieder saniert bekommt. Dafür gibt es leider genügend Beispiele, dass man das nicht machen sollte.
Das heißt, auf den Punkt gebracht, es dauert vielleicht etwas länger, aber die Qualität stimmt?
Die Qualität muss stimmen. Also das ist meine absolute Überzeugung. Es wird nicht an der Qualität gespart, weil das rächt sich in den nächsten 15 Jahren. Und was wir noch versuchen hier einzuführen oder was wir einführen werden, damit diese Kostenexplosionen nicht vorkommen werden, ist, wir planen ja alles im BIM. Das BIM ist eine Methode, die nennt sich Building Information Modeling, eine digitale Methode, wo bereits alle Planungen in einem 3D-Modell gemeinsam geplant werden, also die verschiedenen Gewerke planen rein und man sieht sozusagen frühzeitig, wo es zu Kollisionen kommen würde. Der gesamte Bestand ist dreidimensional aufgenommen. Wir haben auch schon Öffnungen gemacht, aber ich bin da auch ganz transparent, wir bauen im Bestand. Und Bestand bedeutet immer Überraschung. Das kann man sich bei allen Bestandsbauten anschauen. Man weiß nie, ist eigentlich der Bestand 1953 bis 60 genauso gebaut worden, wie es in den Plänen drin ist? Ist das, wo wir jetzt geöffnet haben, auch überall so ausgeführt? Oder ist zufällig 5 Meter weiter dieselbe Situation ausgeführt, aber dann halt mit anderen Merkmalen, sodass man auf einmal auf Überraschungen stößt? Das kann man nie ganz ausschließen, aber wir werden versuchen, hier alle Überraschungen so weit wie möglich nach vorne zu ziehen, um nicht erst in der Umsetzungsphase dann diesen begegnen zu müssen.
Herr Grippertz, noch ganz kurz am Ende auf die Spielzeit geblickt. Auf was freuen Sie sich jetzt noch in der zweiten Augusthälfte ganz besonders?
Ich freue mich mal darauf, dass wir jetzt in dieser Zeit alle Opernproduktionen, bis auf Orfeo, der schon abgespielt ist, erleben können, dass das Publikum, das jetzt zu den Festspielen kommt, eben alle Neuproduktionen sehen kann. Ich freue mich auf Die Wut, die bleibt. Ich freue mich auf Into the Harry und auf die vielen Konzerte, die noch sind. Jeder einzelne Abend ist für mich eine weitere Freude und eine weitere Energiequelle, um in den nächsten Tag zu kommen.
Danke vielmals, Frau Doktorin Keimberger. Herr Grippertz, danke für das Gespräch.
Danke auch.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.